Luhatschewitze ist der größte mährische Kurort und der viertgrößte landesweit. Nach den Jahren der Stagnation erlebte er zu Beginn des 20. Jahrhunderts einen neuen Aufschwung. Ausschlaggebend dafür war ein Eigentümerwechsel. Nach über 200 Jahren verkaufte die Adelsfamilie Serenyi das inzwischen durch seine Mineralquellen bekannte Kurbad an eine Aktiengesellschaft. Damit erhielt es erstmals einen tschechischen Besitzer. Sie hören die zweite Folge unserer kleinen Geschichte der Kurstadt Luhatschewitze. Am Mikrofon ist Jitka Mladková.
Kapitel aus der tschechischen Geschichte.
Die Aktiengesellschaft Lázně Luhatschewitze, Kurbad Luhatschewitze AG, gegründet 1902, kaufte im selben Jahr den Kurort Luhatschewitze. Es war ein weitläufiges Parkgelände mit Kurhäusern. Auch heutzutage bildet es einen gewissermaßen selbstverwalteten bzw. selbstfinanzierten Teil der Stadt Luhatschewitze. Die Leitung der neu gegründeten Aktiengesellschaft übernahm der Arzt František Veselý. Nach seinem Medizinstudium an der Prager Karls-Universität war er in Brno und zeitweise auch in Sarajevo tätig. 1898 besuchte Veselý zum ersten Mal Luhatschewitze. Obwohl der Kurort schon heruntergekommen war, erkannte der Arzt das wirtschaftliche Potenzial dort. Er dachte an ein modernes mährisches Kurzentrum. Deswegen entschied sich František Veselý, das Kurbad zu kaufen und damit zu retten. Im Jahr 1900 schrieb Veselý rund 2000 tschechische Ärzte an mit der Aufforderung, eine Aktiengesellschaft zum Kauf von Luhatschewitze zu gründen. Zudem tourte er durchs Land, um Ärzte auch persönlich anzusprechen. Die Resonanz war allerdings eher gering. Im folgenden Jahr wandte er sich in derselben Angelegenheit mit einem Brief an Sparkassen, Lehrer, Beamte, Apotheker, Geschäftsleute, Geistliche, Rechtsanwälte, Notare und viele weitere. 1902 klappte es dann doch. Veselys Freunde im Club der Kunstfreunde im südmährischen Brünn entflammten für das Projekt. Blanka Petráková, Leiterin des Regionalmuseums und Kuratorin einer Ausstellung zur Geschichte des Kurwesens in Luhatschewitze.
Sie setzen sich zum Ziel, aus Luhatschewitze ein Kulturzentrum slawischer Völker zu machen. Die Idee war getragen von zunehmend freundschaftlichem Verhältnis zwischen Tschechen und Slowaken sowie Angehörigen weiterer slawischer Völker. Sie zog viele Menschen auch aus Prag und anderen großen Städten des Landes an. In jeder Kursaison kam in Luhatschewitze eine interessante Gesellschaft von Menschen zusammen. Allen voran waren es Künstler, so zum Beispiel Schriftsteller, Dichter, Komponisten und Bildhauer. Und sie gehörten in der Tat zur Elite der tschechischen Nation. A byla to opravdu
elita tehdejšího českého národa. Rekordmann unter ihnen war bestimmt der Komponist Leoš Janáček. Seit seinem 50. Lebensjahr weilte er insgesamt 23 Mal in Luhatschewitze. 1903 gelang es František Veselý, den slowakischen Architekten Dušan Jurkovič für eine Zusammenarbeit zu gewinnen. Der in Brünn niedergelassene Jurkovič hatte sich damals einen Namen gemacht mit dem Projekt von Bergbauten am Hang der Beskiden. Blanka Petráková.
Jurkovič arbeitete nur zwei Jahre für die Aktiengesellschaft. In der kurzen Zeit entstanden Luhatschewitze aber 15 Bauten nach seinem Entwurf. 18 bis heute erhalten. Viele weitere Projekte von ihm wurden allerdings nicht mehr realisiert. Am Ausbau des Kurorts wollten sich auch andere Architekten beteiligen. Deswegen wurden Ausschreibungen gemacht, bei denen Jurkovič aber erfolglos blieb. Da er in Luhatschewitze keine Chance mehr für sich sah, verließ er die Stadt früher als vorgesehen. Ich persönlich gehöre zu jenen, die dies schade finden. Man hätte ihm ermöglichen sollen, den Kurort nach seinen Vorstellungen zu prägen.
Die nicht verwirklichten Bauentwürfe von Jurkovic aus den Jahren 1903 bis 1913 hätten Weltniveau gehabt, findet Petrakova. Ihren Worten nach wurde sogar eine Hasskampagne gegen den Architekten losgetreten und damit auch gegen František Veselý, den Vorsitzenden der Luhatschowitzer AG. Veselý kümmerte sich dabei von Anfang an mit hohem Engagement um den Kurort. Er ließ renovieren, neue Gebäude anlegen, weitere Mineralquellen erschließen und neue Heilmethoden einführen. Veselý propagierte den Kurort im In- und Ausland in Vorträgen und Artikeln. Obwohl der bahnbrechende Ideen hatte, stieß er letztlich nicht auf Verständnis. Verbittert und enttäuscht verließ er nach 7 Jahren seine Lieblingsstadt. František Veselý habe aber vieles hinterlassen, was zum Fundament wurde für die Weiterentwicklung des Kurwesens im Ort, sagt Museumsleiterin Petrakova.
V roce 1902 se otevřely lázně Luhačovice.
1902 wurde hier der Weg zur modernen Naturheilkunde eingeschlagen. Ebenso wie bei den Mineralquellen setzte man auf die positive Wirkung der frischen Luft sowie der umliegenden Natur. Im Institut für Hydrotherapie wurden den Patienten zum Beispiel Hydromassagen, schottische Duschen, Wickelkompressen, Packungen und vieles mehr angeboten. Vieles davon kannte übrigens schon Vinzenz Priesnitz. Die methodische Anwendung von Wasser wurde noch durch Flussbäder sowie Sonnenbäder in Liegestühlen auf einer Terrasse ergänzt. Das tolle Gesundheitsareal ist im Übrigen nach einem Entwurf von Dušan Jurkovič erbaut.
Doch das war bei weitem nicht alles. 1906 begann man in Luhačovice mit der sogenannten Vzduchoplavba. Wörtlich heißt das Luftfahrt. Gemeint war eine Art Fitnessprogramm.
Otevřeme se vzduchu, vodě, slunci, odhalme svá těla.
Das Motto lautete, wir öffnen uns für Luft, Wasser und Sonne. Wir entblößen den Körper. Dabei wurde aber strikt beachtet, dass jeder nur entsprechend seinen Möglichkeiten und Fähigkeiten aktiv wurde, ohne den Körper zu überfordern. Es geht nicht um Wettkämpfe mit Hochleistungen, hieß es, jedoch ums regelmäßige Turnen, womöglich jeden Tag und unter freiem Himmel. Hierzu diente eine Waldlichtung, auf der man in einem Kleidungsstück vom Typ Badeanzug turnen konnte. Der Körper sollte nicht nur mit der Lunge, sondern auch durch die Haut atmen.
Der Autor des Luftfahrtprogramms war der Gymnasiallehrer Jan Svozil im mährischen Prostějov.
Diese heilende Körpergymnastik wurde auch nach dem Turnlehrer mit langer Berufspraxis benannt. Er konnte die positiven Effekte der Turnübungen auch mit wissenschaftlichen Untersuchungen untermauern. Konkret durch die Messungen der Vitalkapazität der Lunge mit Hilfe der sogenannten Spirometrie, die er 10 Jahre lang an vielen Patienten durchgeführt hatte. Dass seine Methode in Luhačovice Erfolg hatte, hängt meiner Meinung nach auch mit der positiven Atmosphäre dort zusammen.
Die Körpergymnastik war dabei mit viel Humor verbunden.
In den Pausen wurden Witze und komische Geschichten erzählt, sogar auch Märchen. Man ging auch gemeinsam spazieren oder unternahm Wanderungen. Die Luftgymnasten hatten einen Chor und ein kleines Orchester. Für das Mitmachen galten bestimmte Regeln. Wenn jemand zum ersten Mal teilnahm, wurde zunächst sein Bauchumfang gemessen. Diejenigen, die einen besonders dicken Bauch hatten, mussten in den ersten Reihen stehen. Man blies eine Fanfare, einen speziellen Gruß und es gab auch eine Hymne. Kurzum, es war eine Verbindung von Körper und Geist nach dem Vorbild der Antike. Jan Svozil achtete sehr darauf, dass beides ausgewogen war.
In den ersten Jahren nahmen allerdings nur Männer und Kinder an der Vzduchoplavba teil. Für Frauen galt Turnen als unschicklich und selbst sahen sie das meist auch so.
Myslím si, že v tomto případě byly ty ženy i docela vděčné a získávaly tak odvahu vlastně.
In diesem Fall waren die Frauen meiner Ansicht nach dankbar dafür. Sie musste ja zunächst Mut fassen, um in der Öffentlichkeit zu turnen. Unter den damaligen ethischen Normen handelte es sich um eine delikate Angelegenheit. Denn von ihnen wäre erwartet worden, sich aus ihrem engen Korsett zu befreien und den Körpern die Bewegung genießen zu lassen. Nach 4 Jahren änderte sich dies aber. Anfangs waren es allerdings nur wenige Frauen, die es wagten. Sie turnen natürlich ausschließlich mit weiblichen Turnlehrerinnen und außerdem zu anderen Zeiten als die Männer. So blieb es bis 1920. In derselben Weise waren auch alle anderen Heilprozeduren organisiert. Bis 1910 war zum Beispiel das Flussbad vormittags den Frauen und nachmittags den Männern vorbehalten. Ebenso genoss man das Sonnenbad nur getrennt. Ich denke, dass es nach 1910 zu einem Protest von Seiten der weiblichen Klientel gekommen sein dürfte, obwohl sich dies nicht mit schriftlichen Dokumenten belegen lässt. Den Frauen wurde nämlich immer die ungünstige Badezeit zugeteilt, wenn das Wasser im Schwimmbecken noch kalt war. Dann aber wurde das Schwimmbecken mit einer Trennwand in 2 Hälften geteilt, sodass Männer und Frauen zur selben Zeit und länger baden konnten. Nach Geschlechtern getrennte Gymnastik gab es bis 1920. Von Freizügigkeit, wie sie heutzutage am Strand und in den Badeanstalten herrscht, konnte damals natürlich keine Rede sein. Wie Originalaufnahmen in unserem Museumsarchiv zeigen, turnen die Frauen zunächst in Unterwäsche, die dem Zweck einigermaßen angepasst war. Hierzu gehörten ein bis zu den Knöcheln reichender Unterrock und ein Oberteil, das sie über dem Korsett trugen. Später turnten sie im Badeanzug. Der Zweiteil bestand aus einem langen Beinkleid und einem Oberteil mit langen bzw. 3/4-Ärmeln und einem kürzeren angenähten Rock. Nichtsdestotrotz war dies für die Frauen bequemer als das übliche Promenadenkleid.
Die Entwicklung des Kurwesens verhalf auch der Stadt Luhačovice und ihrer Umgebung zu Reichtum. Neue Arbeitsplätze entstanden und in einem neuen Stadtviertel wurden repräsentative Villen gebaut, in denen viele Kurgäste ihr Sommerdomizil fanden. Auf Luhačovice wartete für einige Zeit eine helle Zukunft.